Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the earnings call of Paragon. At this time, all participants have been placed on a listen-only mode. The floor will be open for questions following the presentation. Let me now turn the floor over to your host, Mr. Klaus-Dieter Frers, CEO.
Good afternoon, everybody. If I look correctly to the list of participants, I think I can talk German with you. Is there anybody that doesn't know German? Ich glaube, dann kann ich in Deutsch weiterreden, auch wenn die Folien in Englisch sind, weil wir das so vorbereitet haben. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, die Ergebnisse des Jahres 2019 von der Paragon-Konzern mit uns zu diskutieren, gleichzeitig auch die Q1-Ergebnisse und vor allem, wie geht es bezüglich Paragon weiter. Wenn ich das Jahr 2019 rückblickend betrachte, hat es sicherlich seine Herausforderungen gehabt, aber eben auch eben seine sehr guten Seiten. Also insofern ist die Überschrift Licht und Schatten sicherlich zutreffend und Sie verzeihen mir, dass ich zunächst mal eben auf das Licht eingehe. Bevor ich das tue, möchte ich Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen, wie der Paragon-Konzern strukturiert ist. 1988 habe ich die Firma gegründet. 5 Jahre später ist die Firma dann in die Autozulieferung eingestiegen. Damals sehr in glücklichen Umständen, dass man gleich als Tier 1, also als Direktlieferant der Autoindustrie eingestiegen ist. Und so ist es auch geblieben. Und das ist die Sparte Paragon Automotive, die sich prinzipiell in die Bereiche Elektronik und Mechanik aufteilen. Elektronik eben meistens für den Innenraum, Mechanik sind eben die verstellbaren Spoiler und andere elektromechanischen Dinge. Seit 2012 haben wir den Geschäftsbereich Elektromobilität, der dann 2014 abgebildet worden ist durch die Voltabox, erst GmbH, dann Umwandlung in eine AG, 2017 der Börsengang. Und das ist eben der Geschäftsbereich Elektromobilität. Sie wissen, dass Paragon sich entschlossen hat, diese Finanzbeteiligung oder aus heutiger Sicht Finanzbeteiligung abzugeben. Das hat bestimmte Folgen, auf die wir nachher noch eingehen werden, für die Bilanzerstellung 2019 gehabt. Aber auch bezüglich der Berichterstattung 2020 hat das sehr starke Auswirkungen, weil das jetzt als Geschäftsbereich Available for Sale oder der Ausdruck in IFRS heißt Discontinued Business gehandelt wird. Insofern ist da die Berichterstattung dadurch ab dem ersten Quartal geändert. Wenn wir jetzt zunächst nur auf den automobilen Bereich eingehen, also auch das ist der nach dem Verkauf der Voltabox-Beteiligung eben dann tatsächlich auch die Paragon GmbH und Co. KG auf Aktien ausmacht, sehen wir, dass das in den letzten Jahren und eben nicht nur das letzte Jahr eben schon eine Erfolgsgeschichte war. Denn schon, wenn man jetzt retrospektiv die Zahlen von 2017 und 2018 berechnet für Bereich Automotive, sieht man, dass man von 2017 auf 2018 schon einen Umsatzzuwachs von 18% hatte, sodass auch schon damals galt, dass man sich von dem eigentlichen Marktwachstum im Automobilbereich schon längst entfernt und abgekoppelt hatte. Das gilt auch für das vergangene Jahr, wo ein Umsatzwachstum noch einmal von 16% erzielt werden konnte. Das waren immerhin 7% über dem ursprünglichen Plan. Treiber dieser Entwicklung waren vor allem der Fachbereich Akustik und mit 37% Wachstum und der Kinematikbereich, also unser mechanischer Bereich, mit ungefähr einem Drittel Wachstum gegenüber 2018. Erfreulich auch, dass der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr um 11,5% nach oben gegangen ist. Sodass wir mit Fug und Recht sagen können, dass wir eher der Nutznießer als der Leidtragende der Transformation in der Autoindustrie sind, die eben auch immer wieder in der Presse genannt wird. dass wir keinerlei Einflüsse spüren von Handelskonflikten oder von der Dieselproblematik oder anderen Dingen. Denn wenn Sie sich die Zahlen von anderen Firmen in dem Markt ansehen, dann haben die sicherlich ganz andere Themen zu bewältigen, während wir eben hier weiterhin auf Wachstum sind. Ich würde jetzt Ihnen gerne Herrn Dr. Esser vorstellen, zumindest erstmal mündlich. Vielleicht der eine oder andere von Ihnen lernt ihn dann auch persönlich kennen oder hat das schon getan. Herr Dr. Esser ist seit circa 6 Monaten bei uns im Unternehmen und ist Bereichsleiter für Finanzen. Ich würde ganz gerne jetzt eben ihm das Wort übergeben.
Danke, Herr Frers. Ich würde Ihnen gerne die Zahlen fürs Jahr 2019 im Automotive-Bereich darstellen. Hierzu in der ersten Folie die Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 17, 18 und 19 und 19 noch einmal adjustiert. Herr Frers hatte gerade schon auf den Umsatzwachstum hingewiesen. So hatten wir im Jahr 2017 97 Millionen Euro Umsatzerlös im Automotive-Bereich, 2018 120 Millionen und dann in der ganz rechten Spalte 2019 139 Millionen. Die Ergebnisse im EBITDA, die wir gestern veröffentlicht haben, betrugen 9,5 Millionen Euro EBITDA. Dazu gibt es 2 Sondereffekte, die ich gerne erläutern würde. Auf der einen Seite haben wir operative Sondereffekte in Höhe von 9 Millionen. Diese werde ich auf der nächsten Seite kurz erläutern. Und dann haben wir noch Abschreibungen, nicht cashwirksame Aufwendungen, auch in Höhe von etwa 9 Millionen Euro, die dadurch entstanden sind, dass die Zukunftsaussichten aufgrund von Covid-19 im März sich geändert haben und wir darauf die Bilanzposition nochmal überprüft haben. Was waren jetzt die 9 Millionen operative Ergebnis-Sondereffekte? Die lassen sich unterteilen in 3 Elemente. Einmal haben wir Anlaufschwierigkeiten gehabt bei einem hochkomplexen Spoilerprodukt für einen Premium-Kunde. Da sind 2 Effekte zusammengekommen. Auf der einen Seite hatten wir Schwierigkeiten mit unseren Lieferanten und unseren internen Prozessen und auf der anderen Seite hat der Kunde aufgrund des Erfolges des Autos die Stückzahlen erhöht. Hier haben wir Sondereffekte von etwa 6 Millionen im Jahr 2019 gehabt. Wichtig ist aber, was haben wir daraus gelernt? Wir haben auf der einen Seite die Prozesse nachgeschliffen, derartig, dass wir unsere Fertigungskosten reduzieren konnten. Und auf der anderen Seite ist es uns gelungen, mit dem Premium OEM nochmal über die Preise nachzuverhandeln und konnten hier einen deutlich höheren Preis erzielen. Über die Laufzeit des Produktes von 6 Jahren erzielen wir durch diese Nachverhandlungen und Prozessoptimierung Effekte in Höhe von 15,7 Millionen Euro. Dann haben wir 2 bewusst gewählte Sondereffekte im Jahr 2019. Auf der einen Seite haben wir unseren Produktionsstandorte gestrafft. Wir haben insgesamt 3 Werke zusammengefahren in ein Werk. Das hat uns 2,5 Millionen Euro Sondereffekte im Jahr 2019 gekostet. Wir erwarten aber Einsparungen im jährlichen Bereich in Höhe von 1,5 Millionen aufgrund von reduzierten Strukturkosten. Und das 3. Element, auch ein bewusst gewähltes Element im Jahr 2019, ist die Einführung einer ERP-Software, die wir ausgerollt haben und diesbezüglich sind Beratungskosten in Höhe von 500.000 Euro angefallen. So viel zum Jahr 2019.
Vielen Dank, Herr Dr. Esser. Auf der nächsten Folie sehen Sie die in einer Torte dargestellt, die Umsatzzusammensetzung unseres 2019er Umsatz im Automobilbereich durch das starke Wachstum einerseits von Porsche selbst, aber auch unseres Anteils, den wir bei Porsche haben, ist gegenüber den Vorjahren Porsche sehr stark gewachsen. Sie wissen, dass seit einiger Zeit eben Audi gewisse Wachstumsschwierigkeiten hat. Wir können an unseren Zahlen messen, dass das der Vergangenheit angehört. Das heißt also, war der Audi-Umsatz in den ersten Monaten 2019 noch eher als nennen wir es mal zurückhaltend zu betrachten, hat sich das im Laufe des Jahres zum Guten hin gewandt und deswegen denken wir, dass auch in den nächsten Jahren auch Audi auch da weiteres Wachstum beisteuern kann. Daimler ist für uns sehr, sehr wichtig geworden durch verschiedene Projekte, zuletzt eben auch einen Partikelsensor, den wir in Suhl in Thüringen fertigen und hier im Moment die Stückzahlen so hoch gekommen sind, dass wir in Absprache mit dem Kunden über 21 Schichten das produzieren. Das heißt also rund um die Uhr inklusive Sondergenehmigung für Sonntag und fieberhaft dann auch finanziert durch den Kunden die Kapazitäten ausbauen. VW und BMW haben sich eben auch gut entwickelt, aber eher weniger als die drei größten Kunden, die wir haben. Also insofern glaube ich schon, dass man sagen kann, angesichts der Umstände, denen insgesamt die ganze Weltlage mit sich gebracht hat in 2019, haben wir uns eigentlich ganz tapfer, ganz vernünftig geschlagen. Und insofern haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, woran das wohl liegt. Und wir glauben, dass eben der Kunde schon akzeptiert, dass wir technisch hochstehende, innovative Produkte haben, dass im Laufe der Zeit ein hohes Maß an Vertrauen und Unterstützung da. Wir haben erst vor wenigen Wochen ein Schreiben eines Kunden bekommen, der dann sagt, zu Paragon sieht er keine Alternative. Und das sieht man auch an einer Zahl. 86% des Umsatzes 2019 waren wir für das Produkt, was wir geliefert haben, die einzige Quelle. Das macht ein Autohersteller auch nur, wenn er Vertrauen hat. Und gleichzeitig hat das natürlich auch bindenden Charakter. Also insofern glauben wir, dass wir dort auf dem richtigen Wege sind. Wie gesagt, 2019 hat seine Herausforderungen gehabt, aber eben auch viel Licht. Insofern waren wir am Anfang des Jahres, ich will nicht sagen euphorisch, aber äußerst optimistisch, denn der Januar normalerweise, der uns schon länger kennt, weiß, dass am Anfang des Jahres es immer etwas erschleppend losgeht, bis alle aus dem Weihnachtsurlaub und den Betriebsferien der Kunden zurückgekehrt sind. Das war dieses Jahr ganz anders. Deutlich über Plan ist der Umsatz um 10% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, besonders der Treiber in den Sensoren. Das ist wiederum auch dieser Daimler-Effekt, von dem ich eben schon gesprochen habe. Also es war eigentlich ein perfekter Start. Und insofern war dann in den späteren Märztagen diese Ihnen bekannten Werkschließung der gesamten OEMs, dann also ein sehr unwillkommener und auch unvorhersehbarer dann Bremseffekt. Wir haben sehr schnell reagiert, indem wir unsere Produktionen komplett geschlossen haben für 6 Wochen und Kurzarbeit dann beantragt und genehmigt bekommen haben. Und wir haben sicherlich auch viele andere Kosten begrenzenden Maßnahmen eingeführt. Sie wissen, aus der Anfangszeit der Corona-Pandemie in Deutschland, dass es immer diese Diskussion gab, ist das eine V-Formation, ist es ein L, ist es ein U? Diese Buchstaben stehen eben darauf, wie eben der Wiederanlauf gelingt. Und wenn Sie jetzt hier abgetragen für den Automobilbereich die Monatsumsätze sehen, dann sehen Sie auch optisch, dass es eindeutig ein V, also ein schnelles Recovery von diesem Lockdown gab. Es wurde in KW 16 die Produktion wieder eröffnet. Das ist sicherlich sehr, sehr schwierig, denn die eigene Produktion wieder zu öffnen, das ist relativ einfach. Aber Sie müssen sich vorstellen, dass Sie Hunderte von Lieferanten haben, die ja auch nicht mehr liefern durften und die müssen sie eben einzeln wieder anstellen und dafür sorgen, dass sie alle gleichzeitig liefern. Also das ist dann schon eine gewisse Herausforderung oder Meisterleistung, die die Mitarbeiter geleistet haben. Im Juni war es dann soweit, dass unsere Kapazitäten schon wieder zu 95% erfüllt waren. Und Sie müssen sich vorstellen, dieses eine Beispiel von Daimler, was ich gesagt habe, dass direkt aus der Kurzarbeit, also wo die Produktion stand, man direkt in Dreischicht gehen musste. Also daran sehen Sie, dass der Bedarf eindeutig da ist. Das heißt also, wir haben hier eine eindeutige Trendumkehr gesehen und wir sind für das dritte Quartal bzw. den Rest des Jahres eben vorsichtig optimistisch. Warum ist das so? Wenn Sie sich die Abrufe, in diesem Fall die blaue Kurve, sind die Umsatzerwartungen von Automotive im zweiten Halbjahr, bis Juni sind es die Ist-Zahlen, sieht man an den Abrufen, die wir jetzt schon im System haben seit 1. Juli, dass das zweite Halbjahr sich ungefähr so gestaltet wie das zweite Halbjahr im Vorjahr. Das heißt also, man darf sich die Überschrift nehmen, wir sind so auf Vorjahresniveau. Es ist sogar ein klein bisschen besser, weil in den Ist-Daten bis Juni sind die Einmalkosten, die berechneten Einmalkosten an den Kunden mit im Monatsumsatz enthalten, während im zweiten Halbjahr auf dieser Grafik die Einmalkosten noch nicht drin ist, ganz einfach, weil wir nicht genau wissen, wann diese Einmalkosten berechnet werden können. Die Summe im zweiten Halbjahr dürfte in der Größenordnung von 7 bis 8 Millionen Einmalkosten sein, die man quasi hier noch drauf rechnen müssen, sodass wir eben schon für diesen verhaltenen Optimismus auch hier den Grund sehen. Das heißt also, das zweite Halbjahr dürfte sogar eben etwas besser als das zweite Halbjahr des vergangenen Jahres verlaufen. Wenn ich jetzt nochmal an Herrn Dr. Esser überleiten dürfte, der Ihnen die Zahlen des ersten Quartals erläutert.
Ja, ich würde gerne einmal die Zahlen für Q1 2020 erläutern und Ihnen einen kurzen Ausblick für das ganze Jahr 2020 geben. Schauen wir uns als erstes die Zahlen in Q1 2020 an. Diese sind gegenübergestellt den Ergebnissen im Jahr 2019, die ich eben schon erläutert habe. In Q1 haben wir 29,5 Millionen Euro Umsatzerlöse erzielt für den Automotive-Bereich. Trotz der Werksschließung in der zweiten Märzwoche und der reduzierten Abrufe ab Februar ist dies nur eine Reduktion von 4% im Vergleich zum Vorjahresquartal 2019. Im EBITDA haben wir 2 Millionen Euro erreicht. Hier muss man berücksichtigen, dass wir aufgrund eines stärkeren Schweizer Franken gegenüber dem Euro unrealisierte, nicht cashwirksame Währungskurseffekte von 800.000 inkorporieren mussten. Das heißt, adjustiert ist der Wert 2,8 bzw. gerundet 2,9. 2,9 Millionen EBITDA fürs erste Quartal 2020 ist eine EBITDA-Marge von 9,5. Und wenn ich jetzt einmal den Ausblick für das Jahr 2020 auf der nächsten Seite geben darf, wir gehen im Moment von einer EBITDA-Marge, die ist ganz rechts dargestellt, von 8-12% aus nach 9,5 im ersten Quartal und gehen von Umsatzerlösen in der Range von 105 bis 115 Millionen Euro im Jahr 2020 aus.
Vielen Dank. Was wir jetzt in der Präsentation bewusst vermieden haben, eben schon erste Zahlen des ersten Halbjahres 2020 Ihnen zu geben. Die Halbjahresergebnisse werden am 4. September dann veröffentlicht. Und dort werden Sie dann sicherlich auch wiederum sehr interessante und positive Trends sehen in den relativen Zahlen. Wir haben uns entschlossen, dann nach dem 4.9. ebenfalls dann hier vielleicht in einem Webcast eben auch die Möglichkeit zu sehen, das gesamt zu diskutieren. Sie kriegen dazu noch eine gesonderte Einladung. Sie wissen, dass wir in 2019 noch die Finanzbeteiligung Voltabox konsolidieren müssen, weil wir eben über 50% Anteile haben. Sie wissen, das sind jetzt keine neuen Informationen, dass Voltabox in 2019 die ursprüngliche Planung ändern musste, weil sich dann um die Jahresmitte, Größenordnung vor einem Jahr, eben diese sehr ambitionösen Wachstumsraten eben sich nicht realisieren ließen. Wenn man sagt ambitioniert, es war schon auch begründet, weil eben die Auftragssituation sehr erfreulich war, aber dafür waren dann auch die Strukturen gebildet worden. Umso herber waren dann die Bremsspuren, als dann verschiedene Projekte sich verschoben bzw. dann am Schluss sich nicht realisieren lassen. Das hat eben sehr viel ausgemacht. Gleichzeitig kam eben dazu, dass der Hauptlieferant für die Zellen die Technologie geändert hat, sodass man da leer gelaufen ist, was die Zellversorgung angeht. Das heißt also, hier musste man hier sich refokussieren, sicherlich auch hier eben eine neue Struktur finden, um dieser Sache Herr zu werden. Das ist eigentlich gelungen und insofern ist es dann eben doppelt schwerwiegend, wenn dann im ersten Halbjahr 2020 eben die Folgen der Corona-Krise dann obendrauf noch kommen. Denn die Vorgänge von 2019 haben selbstverständlich nichts mit Corona zu tun. Man war eigentlich schon auf einem guten Wege wieder und dann kam praktisch dann die Corona-Krise hinzu. Auch das auf der nächsten Seite sind keine neuen Zahlen. Hier ist halt zu berücksichtigen, dass neben diesen ganzen Restrukturierungen, die wir eben besprochen haben, auch dazu beiträgt, dass eben der Mehrheitseigentümer Paragon eben bekannt gegeben hat, die Finanzbeteiligung zu verkaufen. Das hat dann Auswirkungen, die man eben hier berücksichtigen will. Auf der anderen Seite gibt es eben genauso zukunftsorientierte Werte, die angesichts der Corona-Krise quasi dann eben auch schon zum 31.12.2019 zu berücksichtigen sind. Das heißt also, man hat, das Management der Wolterbuch AG hat sich entschlossen, dann eben Tabula Rasa zu machen. Das heißt also auch hier die komplette Bilanz eben aufzuräumen, um eben die Basis für die Zukunft zu haben. Und das ist sicherlich auch für einen zukünftigen Anker-Investor sehr, sehr wichtig. Also hier gibt es verschiedene Motive, weswegen das so gemacht worden ist. Aber diese hohen Wertberichtigungen haben natürlich Auswirkungen für die konsolidierte Bilanz des Paragon-Konzerns. Ich würde eigentlich normalerweise jetzt an Herrn Dr. Esser nochmal zurückgeben, aber ich denke mal, diese Zahlen können Sie eigentlich auch mit Rücksicht auf die Zeit und mit Rücksicht darauf, dass wir Ihnen gerne nachher noch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, die dann beantwortet, eben nur kurz drüber gehen. Sie sehen im Prinzip, immer wenn Sie auf die Q4-Zahlen dran, das ist eben das Quartal, wo diese Korrekturen gemacht wurden. Sie haben ja eben an der einen Folie gesehen, dass mit über 42 Millionen Umsatz in 2019 der Automobilbereich überproportional gestiegen ist, dass wenn man jetzt hier Q4 mit Q4 2018 2019 für den Konzern vergleicht, ist es eine Reduktion, aber das ist eben dieser Effekt, der durch Wolterbox reingekommen ist. Die Automotive-Branche ist eben sehr deutlich über Plan gewesen, wie wir es eben besprochen haben. Ich darf vielleicht jetzt weiterleiten auf der nächsten Folie. Letztendlich ist das eben, der Spruch ist nicht von mir, so dass man sich an dieses neue Normal gewöhnt und daraus eben das Beste macht. Wir haben über die Vergangenheit gesprochen, wir haben über die Gegenwart gesprochen. Für uns ist es ebenfalls eben durch diese Corona-Krise auch eine Gelegenheit gewesen, sich zu besinnen. Wie wird es weitergehen? Besinnen meint, wir wissen natürlich, dass sobald die Beteiligung Wolterbox verkauft wird, wir an die Wurzeln zurückkehren als reine Automobilzulieferer. Und da wollen wir jetzt nicht einfach genau so weitermachen und sagen, das sind wir eben Automobilzulieferer, sondern wir wollen uns hier auch neu ausrichten um quasi hier für den Kunden noch attraktiver zu sein, auch international. Und dass dazu der Hebel, um das zu erreichen, eben der Verkauf der Beteiligung ist, ist, glaube ich, für Sie alle klar. Wir haben eben im Verlauf der Jahre immer weniger Synergieeffekte im Bereich in der Zusammenarbeit mit Voltabox gesehen, weil Voltabox ist im Wesentlichen Industrieeinsätze, während wir im Automobil heimisch sind. Leider muss man sagen, dass diese Beteiligung Voltabox eben jetzt irgendwo in der Bewertung der Marktkapitalisierung von Paragon eigentlich drinstecken müsste, konjunktiv, dass das von unserer Seite so nicht eben beobachtet werden kann. Das heißt also, die Börse honoriert nicht, dass wir hier diese Beteiligung haben. Insofern sehen Sie auch, mit welcher Begründung wir zu diesem Entschluss gekommen sind. Gleichzeitig sehen wir eben, dass ein internationaler Investor hier eben sicherlich noch besser in der Lage ist als der Eigentümer Paragon, eben Voltabox Business Modell eben auch global auszurollen. Ich kann Ihnen berichten, dass wir mit dem Fortschritt in dem Verkaufsprozess sehr zufrieden sind und dass sicherlich in einigen Wochen man daraus mehr dann veröffentlichen kann. Sie verstehen, dass ich da jetzt vielleicht nicht genau darüber Bericht erstatte. Was man aber sagen kann, eben wir wollen das den Verkaufserlös eben einerseits zu eben einer teilweisen Entschuldung der Paragon verwenden und gleichzeitig eben dann auch in unser automobiles Geschäft investieren. Und wie wir das machen, ist jetzt eben die Aufgabe von Herrn Dr. Schöllmann, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Er ist Geschäftsführer von Automotive. Und ja, er scharrt schon, wenn es praktisch eben darum geht, hier den reinen Automobilzulieferer eben auch den Kunden vorzustellen und jetzt eben Ihnen. Herr Dr. Schöllmann.
Ja, vielen Dank, Herr Freers. Paragon 2021 ist so ein Stück weit der Blick zurück und nach vorne gleichzeitig. Einerseits, Herr Freers hat es Ihnen ja am Anfang gesagt, in den frühen 90er Jahren, als die Paragon gerade gegründet war, hatte sie einen reinen Automobilfokus und war pure Automotive und hat gleichzeitig dazu beigetragen, dass neue Produkte auch in den Markt gekommen sind, war also auch sehr stark innovationsfokussiert. Durch den Verkauf der Voltabox-Anteile wird auch Paragon in der Zukunft dann wieder ein reiner Automotive-Zulieferer sein. Das hat natürlich einerseits auch eine Auswirkung auf das Portfolio, dass also, ich sage mal, Voltabox frei wird, andererseits natürlich auch auf den Footprint, indem wir uns von den Voltabox-Standorten dann seitens Paragon trennen, aber natürlich auch mit Blick auf reines Automotive-Business, das, was wir in den letzten 2-3 Jahren an Firmenzukäufen gestaltet haben, noch stärker an uns anbinden werden, ausbauen werden und auch in der Globalisierung weiter nach vorne bringen werden. Paragon 2021 heißt aber vor allen Dingen, dass es ein neuer Ansatz ist. Wir nennen den The Paragon 2021 und verbinden damit den Begriff Driving Perfection, weil wir den Fahrer und die Bedürfnisse des Fahrers und des Menschen noch stärker in den Fokus unserer Aktivitäten und unserer Lösungen, die wir dem Automobilhersteller anbieten wollen, stellen wollen. Und dies tun wir vor allen Dingen dadurch, dass wir uns stärker geschäftsbereichsübergreifend, also synergetisch aufstellen. Und wir haben 5 Fokusthemen, die Sie hier auf der Folie Seite 21 sehen können, herausgearbeitet, die auf der einen Seite den menschlichen Aspekt, das ist der erste Teil des Wortpaares, und den zweiten Aspekt, das ist im Grunde genommen das, worauf wir fokussieren aus der Engineering-Blickrichtung. An diesen Fokusthemen arbeiten wir, da geht es um Innenraumthemen, Feel and Relax. Wir haben heute schon, den Sitzkomfort steigernde Lösungen in großen Serienstückzahlen. Wir arbeiten weiter daran, neue zusätzliche Sensoren und schallreduzierende Maßnahmen in den Markt zu bringen, um das Fahren als Fahrer und das Fahren als Beifahrer noch angenehmer zu machen. Wir sind schon lange, seit Anfang der 90er Jahre dabei, mit die Fahrer und die Mitfahrer vor äußerlich schädlicher Luft zu bewahren und sehen also Breathe and Protect als ein starkes Standbein für unsere zukünftigen Aktivitäten, um nicht nur die vorhandenen Produkte, sondern auch eine Vielzahl von neuen Produkten. Und Sie können das an den kleinen Fähnchen New sehen, das wird gerade dort auch eine Vielzahl von neuen Innovationen nach vorne treiben, die sich um das Thema Luftqualitätsverbesserung und Sicherheit für die Fahrer und Beifahrer herumkreisen. Im Bereich Listen and Act geht es darum, die akustische Performance im Auto, das sind einerseits für uns die Mikrofone, andererseits die Lautsprecher, weiterzuentwickeln. Dabei betrachten wir nicht nur den Innenraum, sondern auch den Außenraum als sehr relevant. Sie wissen, dass Elektrofahrzeuge einen zusätzlichen Soundgenerator brauchen. Hier haben wir Serienprojekte im Markt und werden die also auch weiter in der Zukunft an die Kunden bringen und weiterentwickeln. Der Bereich Move and Support konzentriert sich einerseits auf den Fokus der Kinematikprodukte. Das sind bisher gewesen Front- und Heckspoiler. Unsere Kompetenz, die wir dort über viele Jahre aufgebaut haben, hat aber dazu zur Erkenntnis geführt, dass wir mit dem vorhandenen Know-how auch noch andere Bereiche im Innenraum ansprechen können. Wir haben beispielsweise einen der leisesten Antriebe, die es im Bereich Automotive gibt, um Heckspoiler zu verstellen, und wir wollen diesen leisen Aktuator auch für andere Lösungen anbieten, auf die wir schon angesprochen wurden von Kunden. Und last but not least umfasst der Bereich See and Assist für uns alles, was das Sehen des Fahrers verstärkt. Das ist auf der einen Seite für uns unsere künstliche Intelligenz, die wir in Produkte der Sprachassistenz, der digitalen Assistenz aus dem Standort in Limbach sehr stark nach vorne bringen. Sie wissen, dass wir heute einen Benchmark-Sprachassistenten im Fahrzeug haben, der es dem Fahrer ermöglicht, auf die Straße zu gucken und trotzdem das Auto vollständig zu bedienen. Wir denken aber weiter und wollen, dass also die Bedienung noch intuitiver und noch einfacher wird. Und vielleicht gehen wir mal auf die nächste Seite, Herr Fress. Da fange ich mal an, von unten zu erklären. Unter der sogenannten Connection Box, da verstehen wir eine Lösung, die die Integration des mobilen Endgerätes ins Fahrzeug noch verbessert. Es gibt, gerade in den sogenannten Entry-Märkten Fahrzeuge, die eine geringe Steuergeräte-Ausstattung haben, und dennoch hat jeder Fahrer, der sich in dieses Auto hineinbegibt, ein High-End-Mobil-Endgerät, und wir wollen es ermöglichen, dass die Performance des mobilen Endgerätes auch zu einem, erhöhten Fahrerlebnis beisteuern kann. Weitere Produkte, die Sie hier sehen, von unten nach oben, das ist aus dem Thema Vitaldatensensorik heraus eine erste Applikation, die wir jetzt in einer intensiven Vorentwicklung auch mit zwei deutschen Automobilherstellern betreiben. Da geht es darum, das Fahrzeug, also beim Verlassen des Fahrzeugs darauf hinzuweisen, dass sich möglicherweise noch Lebewesen wie Hunde, Katzen oder auch Kinder befinden, um zu vermeiden, dass die versehentlich im Fahrzeug hinterlassen werden und dann Schaden leiden. Für uns heißt neue Produkte auch der eben schon genannte Lautsprecher, den wir nicht nur für Außenlautsprecheranwendungen, sondern auch durch eine weitere Elektrifizierung und eine Softwareapplikation im Bauraum kleiner machen können und trotzdem die gleiche Performance darstellen können. Heißt aber für uns auch, dass wir uns im Bereich Breathe and Protect durch ein ganz neues Produkt, nämlich einen Partikelfilter, jetzt gerade in der frühen Industrialisierungsphase befinden. Dieser Filter ist nicht nur in der Lage, lange Lebenszyklen zu ermöglichen, anders als die heutigen Papierfilter, degradiert er also deutlich langsamer. Und andererseits kann er also auch aller kleinste Partikel und sogar Viren, vor dem Eindringen ins Fahrzeug abhalten. Das Ganze, rundet sich ab in dem, was wir Driving Perfection nennen. Sie haben vielleicht gesehen, dass, sicherlich das Fahrvergnügen auf der einen Seite im Fokus steht. Auf der anderen Seite sehen alle Tätigkeiten, die wir vorantreiben, auch einen stärkeren Zuwachs in der Softwarekompetenz. Wir sind dort, durch die Zukäufe in den letzten 2 Jahren gut aufgestellt und sind in der Lage und werden das auch tun, die künstliche Intelligenz, die wir in einigen Produkten haben, sukzessive auch auf andere Produkte auszuweisen und werden so dafür sorgen, dass die Synergie unserer Geschäftsbereiche sich in neuen Produkten mit diesen Fokusthemen dann positiv gestalten lässt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Dr. Schöllmann. Zum Schluss, bevor wir eben Sie um Ihre Diskussionsbeiträge bitten, vielleicht noch zur Abrundung. Wir waren in den vergangenen Jahren eben stark fokussiert auf deutsche Premiumhersteller. Das ist nicht, weil wir kein Englisch sprechen oder kein Französisch sprechen, sondern weil eben die deutschen Premiumhersteller in diesem Marktsegment eindeutig führen. Das ist so um die 70% Marktanteil in dem Premiummarkt, ist deutsch. Insofern mit unseren Produkten haben wir uns darauf spezialisiert. Man sieht durch den Auftragseingang, dass wir einen zunehmenden Anteil von französischen und auch italienischen Kunden kriegen werden. Seit längerem ist ja schon klar, dass wir im Laufe der nächsten Jahre einen stärker steigenden Anteil in China, also was in China produziert wird, für chinesische OEMs sagt. Wir haben darauf reagiert, indem wir jetzt seit einiger Zeit ein Vertriebsbüro in Paris haben. Ab dem 1. September haben wir eine verstärkte Vertriebsrepräsentanz und Projektmanagement in Italien selber, um bestimmte Projekte auch besser betreuen zu können. Und wir sind in, nennen wir es mal, Versuchsstadium für ein Vertriebsbüro in Amerika. Und wenn eben der Kandidat sich bewährt, den wir haben, dann kann man da sicher in den nächsten Monaten auch dann von einem Vertriebsbüro in Amerika sprechen. Gleichzeitig, wenn Herr Dr. Schöllmann eben von Footprint meint, ist damit das auch gemeint. Gleichzeitig heißt Footprint auch, welche Standorte wir haben. Da haben wir einerseits eben durch das, was Herr Dr. Esser erklärt hat und was Sie halt eben auch sonst aus der Zeitung oder aus der direkten Kommunikation wissen, eine gewisse Standortkonzentration. Aber gleichzeitig sind wir darüber am Nachdenken, ob für bestimmte Produkte es eben kostensparend sein kann, wenn wir hier einen Anteil der Produktion auch in Osteuropa ansiedeln. Das ist noch nicht spruchreif, das wird diskutiert, aber insofern heißt das nicht eben, dass wir nur weniger Standorte haben, sondern es werden vielleicht andere Standorte eben an anderen Stellen der Welt, um auch hier auch nah am Kunden zu sein. Damit endet eben die Präsentation, die wir vorbereitet haben. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und ich denke, wir können jetzt dazu übergehen, dass Sie einzelne Fragen stellen, die wir dann versuchen zu beantworten.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihrem Telefontastatur. Wenn Sie Ihre Frage zurückziehen möchten, drücken Sie 9 und Stern ein zweites Mal. Die erste Frage kommt von Thomas Schissle von Equitz GmbH.
Ja, schönen guten Tag, Herr Frears. Schönen guten Tag, Herr Dr. Elser und Herr Dr. Strömer. Thomas Schissle ist mein Name, von Equitz in Frankfurt. Ich bin Analyst. Ich habe eine Frage, die sich gerade anschließt an die Schlussbemerkung von Herrn Frears. Vielen Dank im Übrigen für die Präsentation. Und zwar, was die Standorte betrifft. Herr Frears, Sie haben ja am Heimatstandort Delbrück eigentlich stark expandieren wollen. Wie sieht diese wie sieht die Standortperspektive Delbrück aus vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade erläutert haben, nämlich eher Richtung Osteuropa zu gehen, da den Automobilisten zu folgen oder gegebenenfalls noch wo ganz anders hinzugehen? Dann in dem Zusammenhang die zweite Frage. Kushan hängt zum Teil ja an Voltabox. Bleibt der Standort bestehen, wenn Sie nur noch pure Automotive sein werden? Und dann eine Frage, die dritte Frage bitte, bezüglich der fünf Fokusthemen. Ich habe jetzt gespürt, dass Sie sehr stark sich im Innenraum des Autos aufhalten wollen in Zukunft und dort sich weiter entwickeln bzw. Produkte entwickeln wollen. Jetzt mit dem Thema, wie nennen Sie das da, Move and Support, glaube ich, machen Sie ja relativ viel Umsatz aktuell. Also meine Frage in dem Zusammenhang, die Kinematik, die ja umsatz- und ergebnisseitig sehr wichtig ist für Sie, müssen Sie ja weiterentwickeln. Und Sie können Ihrem Kunden ja nicht sagen, dass Sie das irgendwie in 4 Jahren dann beenden werden. Kurz gesagt, wie soll da die Entwicklung in dem Bereich Move and Support sich weiterentwickeln? Und ist mein Eindruck richtig, dass Sie in Zukunft sehr stark sich mit dem Innenleben des Automobils auseinandersetzen wollen? Schönen Dank für die Beantwortung der Fragen.
Herr Schütze, vielen Dank für diese Fragen. Fangen wir ruhig mal mit dem Heimatstandort Delbrück an, eben Zentrale hier des Konzerns. Hier ist es tatsächlich so, dass wir aufgrund der langfristigen Planung, die wir haben gesehen haben, 2018 gesehen haben, also kein Vorgang des letzten Jahres, dass wir hier an dem Standort nicht expandieren können, weil wir eben nicht genug Flächen haben. Wir haben auch gesehen, dass eben trotz der großen Unterstützung, die wir hier am Standort von der Stadt Delbrück und von den Mitarbeitern dort haben, eben keine Expansionsflächen kriegen. Und wir haben uns dann sehr gefreut, dass wir mit diesem sehr großen Gelände, immerhin 12,7 Hektar, eine Entwicklungsfläche für die nächsten Jahre haben. Das ist also etwas, was eben sich über die Jahre eben dann ergibt, um quasi hier Paragon am Standort eben auch eine Zukunft zu geben. Das war also ein wichtiger Punkt, der jetzt auch über den Tag 2019 oder 2020 zu betrachten ist und jetzt eben nicht punktuell. 2019, ungefähr vor einem Jahr, haben ja die eben erwähnten Probleme angefangen und ich denke mir, dass alle Zuhörer genau gleich reagiert hätten wie wir, jetzt erstmal eben ein bisschen langsam zu machen und jetzt nicht bezüglich der Investitionen eben auf die sprichwörtlichen Gäule zu hauen, sondern eben hier die Pläne erstmal an die Seite zu legen. Denn es ist, wie gesagt, nicht ein momentaner Engpass, sondern aufgrund der Planungen, die wir eben, oder Umsatzplanungen, die wir in 2018, Fünfjahresplan entwickelt haben, hat man gesehen, da werden die Kapazitäten auch flächenmäßig nicht reichen. Im letzten Jahr haben wir uns logischerweise fokussiert darauf, die Probleme zu lösen, die sich ergeben haben. Ich glaube, vor allem durch die Ausführungen von Herrn Dr. Esser sehen Sie, dass wir das ganz gut hingekriegt haben. Und wir wollten dann eigentlich dieses Jahr dann zur Tat schreiten. Und dann hat uns ein 60 Mü großes Teilchen namens Coronavirus einen Streich gespielt und hat insofern auch da die Pläne durcheinander gewirbelt. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, das haben wir auch Mitte des Jahres mal bekannt gegeben, dass wir eben jetzt den weiteren Verlauf dieses zweiten Halbjahres abwarten, so und um den Jahreswechsel, vielleicht Anfang des Jahres, dann sehen, wie sich der mittelfristige Plan entwickelt hat und inwieweit das Ganze erforderlich ist und wie sich das dann Ganze weiterhandelt. Das heißt, es ist ja noch gar keine Entscheidung für einen europäischen Standort gefällt, sondern ich möchte nur der Ehrlichkeit sagen, dass man eben alles in Betracht zieht. Das wird noch ein paar Monate brauchen, um das wirklich zu durchdenken und zu durchrechnen und dann wird man sehen, welche Konsequenzen das hat. Dafür ist es eben noch viel, viel zu früh. Dann bezüglich Kunshan, da ist es anders als Ihre Wahrnehmung ist, dass das ein Paragon-Standort ist. Wir haben vor vielen Jahren mit einem Vertriebsstandort in Shanghai angefangen. Ich glaube, anderthalb Jahre später oder so drum haben wir dann Kunshan gegründet, haben da eine sehr, sehr saubere Produktion aufgebaut. Es ist in China als nicht chinesisches Unternehmen und auch nicht als Joint Venture, sondern es ist ja Paragon Eigentum, nicht einfach, bei rein chinesischen Autoherstellern eben Aufträge zu bekommen. Insofern ist man stolz, dass man das eben durch beharrliche Arbeit und gute Produkte eben hinbekommen hat, dass eben hier die Aufträge gekommen sind. Dieser Lockdown in China Anfang des Jahres 2020 hat natürlich auch Kunshan betroffen, aber wie Sie wissen, schneller als in Europa ist ja der Wiederanlauf in China gewesen und die Stückzahlen, auch das können Sie der Zeitung entnehmen, in China sind mittlerweile sogar deutlich über Vorjahr, ich habe neulich gelesen, 9% über, im Juli 9% über dem Vorjahresjuli. Also insofern setzen wir darauf, dass die Investition in Kunshan eine richtige war. Vor einiger Zeit ist dann der Nachbar, der in der völlig identischen Halle sich eingemietet hatte, hat sich entschlossen aufzuhören und da war die Gelegenheit günstig, die völlig identische Halle auch noch zu übernehmen und das ist eben dann dediziert worden für die Zukunft von Voltabox. Da Voltabox dann eben ja, andere Themen zu bewältigen hatte, Sie verstehen, was ich meinte, ist das untervermietet worden, sodass im Moment durch die günstige Verhandlung, die wir gemacht haben, wir sogar ein kleines Ergebnis durch Vermietung erzielt. Das heißt also, Voltabox in Kunshan hat keine Mitarbeiter, hat nur eine Mietfläche, die im Moment untervermietet ist. Das kostet kein Geld, das bringt sogar ein bisschen Geld. Und wir jetzt Paragon können uns durchaus vorstellen, wenn wir eben weiterhin, und wir haben eigentlich ganz gute Aussichten in China, wenn das so weitergeht, dass wir dann diese zweite Halle, die direkt daneben ist und völlig optisch auch identisch ist, dass wir die dann auch noch übernehmen, weil im Moment Voltabox da sicherlich keine Verwendung für haben. Bezüglich der fünf Fokusthemen, denke ich mir, sollte der Herr Dr. Schöllmann eben darauf antworten, dass wir aus dem Innenraum herkommen. Ist klar, dass der Innenraum für uns auch sehr wichtig ist, für die Zukunft ist auch klar. Aber bevor jetzt eben auf die Möglichkeiten, die wir in der Kinematik sehen, Herr Dr. Schöllmann eingehen, darf ich daran erinnern, dass unser Thema immer war, aus der Komponentenebene, also kleine Sensorchen und Mikrofonchen, möglichst bald in die Systemebene, also Soundsysteme, insgesamt große Filtersysteme, sondern das heißt also mehr Anteil an den Kosten, an der Wertschöpfung eines Autos zu haben und mit so einem relativ aufwendigen elektromechanischen Gebilde namens Spoiler ist natürlich klar, dass da die Wertschöpfung sehr viel größer ist. Herr Dr. Schellmann, wie geht es da weiter?
Ja, Herr Schüssle, Sie haben es schon richtig gesagt. Also der Geschäftsbereich und die Aktivitäten im Bereich Kinematik spielen heute eine große Rolle für uns und werden das auch zukünftig tun. Wir werden also an keiner Stelle da nachlassen, sondern wir wollen unseren Marktanteil dort ausbauen, was das Thema Außenspoilerei betrifft. Der von Herrn Fress beschriebene Fokus, klassische Fokus der Paragon auf Produkte, die sich unter der Motorhaube, das sind im Wesentlichen die Sensoren zur Luftqualität, aber auch zu, ich sag mal, Innenraumanwendungen, das sind im Grunde genommen unsere Lautsprecher, Mikrofone und Sprachassistentenlösungen, die erweitern den Horizont und geschäftsbereichsübergreifend und genau das ist es, was wir als The Paragon 2021 betrachten, nämlich dass wir einen Anteil der Kompetenz aus dem Bereich Kinematik jetzt auch auf den Innenraum, auf Lösungen im Innenraum und auf neue Produkte im Innenraum setzen werden. Das bedeutet, um es nochmal zu sagen, wir werden die Kinematik weiter stärken. Die ist ein entscheidender Umsatzbeitragsleister und wir glauben, dass wir, also Sie haben ja vorher die große Abhängigkeit oder die große Zahl 86% gesehen. Natürlich sind auch die Spoilersysteme immer, ich sag mal, die kommen immer nur von einem Lieferanten und da haben wir eine gute Reputation aufgebaut und eine Verpflichtung und eine Erwartungshaltung, die wir nach vorne hin auch weitergestalten werden.
Vielen Dank. Man darf nicht vergessen, abschließend, wir sind eindeutig Weltmarktführer in dem Bereich, den wir betreuen. Und das ist eine Stellung, die wir natürlich verteidigen und ausbauen wollen. Und da haben wir genügend Ideen dazu.
Schönen Dank.
Gerne.
Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihrem Telefontastatur. Die nächste Frage kommt von Christian Glover von Hauck & Aufhäuser.
Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage. Wir haben jetzt gelernt, dass Sie in 2019 ungefähr 6 Millionen Anlaufkosten hatten im Bereich Kinematik. In Ihrer Pressemitteilung schreiben Sie, dass Sie für das Jahr ungefähr 20 neue Serienanläufe haben, 6 davon in Akustik und 16 in dem Bereich Cockpit. Was macht Sie sicher, trotz dieser hohen Anzahl an Neuanläufen, dass Sie trotzdem profitabel sein können und nicht wieder von deutlichen Anlaufkosten am Ende überrollt werden beim Ergebnis? Oder anders gefragt, sind diese Anläufe zu Genüge auch in Ihrer Guidance berücksichtigt?
Lova, das ist eine sehr berechtigte Frage, aber wir gehen von unterschiedlichen Voraussetzungen aus. Um es wirklich konkret zu antworten, die Schwierigkeiten hatten wir bei dem Produktionsanlauf oder der finalen Entwicklung und Produktionsanlauf für den Spoiler, für den aktuellen Porsche 992, also für den Sportwagen. Und dieses Produkt hat die Firma HS Genion, die wir Ende 2017 gekauft haben, akquiriert. Dazu muss man wissen, dass wir auch in dem damaligen Wettbewerb bei Porsche drin waren und wir das eigene Porsche-Konzept abgelehnt haben, weil zu kritisch, zu toleranzkritisch und zu schwierig zu beherrschen. Und unser Wettbewerber, den wir dann eben später gekauft haben, hat dieses Produkt dann übernommen. Porsche hat unser Konzept, das wir hatten, das wir für robuster gehalten hätten, nicht gemacht, sondern HS Genion hat dann dieses Produkt mit dem Porsche-Konzept realisiert und hat die Schwierigkeiten halt da unterschätzt. Wenn sich Wettbewerber übernehmen, ist es nicht unüblich, in einer Due Diligence eben nicht alles offen zu legen. Das wird dann über Garantien abgedeckt. Und so ist es klar, dass wir in der Due Diligence nicht merken konnten, was für eine Leiche im Keller wir da mitkaufen, um es mal deutsch zu sagen. So, ich meine, es wäre Oktober 2017 gewesen, haben wir das dann übernommen. Wir haben dann praktisch das fertig entwickelt, haben dabei versucht, quasi das Beste draus zu machen. Die eigentliche Fertigentwicklungsphase war dann 2019. Es kamen dann verschiedene zusätzliche Forderungen dieses Kunden dazu, so Last-Minute-Forderungen. Und es kam, Herr Dr. Esser hat es in der Stimme drin, eine normalerweise begrüßte, aber während eines Anlaufs gehasste Stückzahlerhöhung. Ja. Das heißt, sie mussten in einen nicht stabilen Produktionsanlauf dreischichtig reingehen, sonst hätten sie die Stückzahlen nicht gekauft. So, und in so einem Fall müssen sie dem Kunden zu liefern erstmal, was sie haben, ob sie jetzt Fremdarbeiter, Berater, you name it, draufhetzen, damit die Qualität stimmt, die Stückzahl stimmt, damit der Termin stimmt. Das haben wir alles geschafft, das bescheinigt uns Porsche und wir haben 0,0 Beanstandungen, keine. Und hinterher haben wir dann die Hand aufgehalten. Und das haben wir auch realisiert. Wir haben also eine deutliche Kostenbeteiligung bekommen, sodass wir mit dem Produkt zufrieden sind. Wir haben auch mittlerweile einige Kosteneinsparungen gefunden, die wir realisiert haben. Das heißt, diese gehabten Kosten überkompensieren sich über die Laufzeit. Wir sind also mit dem Ganzen zufrieden. Das ist also ein Sonderfall durch ein geerbtes Produkt. Die Anläufe, die Sie zitieren, sind Entwicklungen, die wir selbst gemacht haben, die wir selbst im Griff haben. Und angenommen, Sie hätten die Frage vor 2 oder vor 5 Jahren gestellt, würden auch ähnliche Anzahlen von Neuanläufen im Jahr gewesen sein. Das sieht viel aus, aber das war immer viel. Also deswegen, das ist okay. Jetzt nichts Herausragendes, sondern ganz normal. Und hier ist das auch planerisch zu erfassen. Und insofern, also zurück zu Ihrer Frage, berücksichtigt.
Okay, verstanden, prima. Und vielleicht noch eine anschließende Frage bezüglich Ihrer Zuversicht, dass Sie im zweiten Halbjahr bereits wieder auf Vorjahresniveau sind. Die meisten Automobillieferer haben mit Q2 noch keine Guidance gegeben, weil die Visibilität nach wie vor sehr gering ist. Meist nicht mehr als 6 Wochen ist das, was wir von den meisten Unternehmen hören. Und die dann zumindest einen Quartalsausblick gegeben haben, wie zum Beispiel Conti, die gehen nach wie vor von einem Umsatzrückgang in Q3 aus, der teilweise deutlich zweistellig ist. Können Sie mir nochmal erklären, woher Sie die Zuversicht nehmen, dass tatsächlich dieses zweite Halbjahr so deutlich besser wird, als vermutlich der Gesamtmarkt sich entwickelt, und in welchen Bereichen insbesondere dann diese Umsätze beigetragen werden, in welchen Segmenten? Ist das im Wesentlichen der weitere Hoflauf in dem Bereich Kinematik, oder was sind da die Treiber für Sie?
Vielleicht zuerst zum Anfang Ihrer Frage. Es erfüllt mich schon ein wenig mit Sorge, das möchte ich mal an alle, die zuhören, sagen, dass eben man als mittelständischer Zulieferer hier in einen Topf geworfen wird mit problembehafteten Themen bei sehr großen, weltumspannenden Firmen. Das muss man schön auseinanderhalten. Und dass da quasi eben die Sippenhaft wirkt, ist etwas, was wir immer wieder mit Sorge sehen und wo wir uns versuchen, eben zum Beispiel durch diese Diskussion, die wir jetzt führen, auch ein bisschen zu befreien. Wenn Sie bitte betrachten, dass Paragon als Autozulieferer in einer ganz anderen Phase seines Lebens ist. Wir betreiben Automobil, Elektronik, Automobil, Elektromechanik, wie Sie gelesen haben, seit 1993. Das heißt also, die Firmen, die Sie erwähnen oder über die Sie lesen, die hatten mehrere Jahrzehnte, vielleicht sogar ein Jahrhundert, länger Zeit, sämtliche Milchkännchen in Thailand, in Philippinen, weiß der Teufel wo, umzudrehen, um dann nicht, ob da nicht ein Auftrag drunter liegt. Das heißt also, die sind schon weltumspannend tätig, die haben schon sämtliche Autozulieferer, die es gibt, quasi mit einer bestimmten Durchdringung erreicht. Und wenn dann irgendwelche, zum Beispiel durch die Transformation von Verbrennungsmotoren hin Richtung elektromotorische Antriebe oder andere Bedingungen, zum Beispiel bei Conti, wenn Sie den Namen jetzt nehmen, den Wechsel von Analoginstrumenten zu Displays, das ist ja ein ganz großes Thema. Sie wissen, zu Conti gehört der Bereich, der früher VDO war, immerhin Weltmarktführer für solche Anzeigen. Und wenn dann die Welt nach Displays verlangt, dass das eben die sehr viel Beschäftigung in Schwalbach dann bei Frankfurt kostet, das ist ein Effekt, der hat mit der Automobilkonjunktur erstmal nichts zu tun. So, das heißt also, wir haben unser Potenzial sowohl bei der Durchdringung bei unseren Kunden als auch bei der Anzahl der Kunden als auch regional, also weltweit, mal so gerade angekratzt. Das heißt also, wir haben da sehr viel Zuwachspotenzial. Das zweite ist, das mögen Sie jetzt, das ist eine Tatsache. Als Werbung mögen Sie gerne werten, dass wir glauben, dass wir ein bisschen innovativer unterwegs sind und Produkte haben, die um ihrer selbst willen gekauft werden und wir dadurch eben auch Märkte machen, anstatt einfach auf Anfragen zu warten. Herr Schöllmann hat Ihnen einen kleinen Einblick gemacht. Es hätte jetzt die Zeit gesprengt, alle Projekte zu denen. Das heißt also, wir sind in einer ganz anderen Phase und insofern, das sehen Sie ja schon, Herr Glober, an den Vergleichszahlen 17 auf 18, 18 auf 19, auch zu diesen Jahren war ja die automobile Konjunktur prozentual auf ganz anderem Niveau als wir das waren. Und insofern haben wir schon ein bisschen mehr als Zuversicht, dass das auch für die Zukunft so gehen wird. Konkret ist es so, dass das eben vorhandene Abrufe sind. Es wird eben jede Nacht werden Abrufe eingestellt und die Folie zeigt eben den Stand, den wir durch unsere Abrufe haben. Und da kann man nur sagen, wenn man das übereinanderlegt mit dem zweiten Halbjahr 2019, dass wir da auf einem guten Wege sind, eben mindestens auf Vorjahresniveau im zweiten Halbjahr zu nehmen. Warum sich manche nicht trauen, Prognosen zu geben, ist nicht eine Frage an mich, sondern eine Frage an die. Und vielleicht ist es ja so, dass sie gerade Verhandlungen führen mit Arbeitnehmervertretern für Personalabbau und dann passt es natürlich nicht, wenn man gleichzeitig irgendwo positiv dasteht. Vielleicht nehmen Sie den kleinen Hinweis noch dazu. Also insofern, wir sind in einer anderen Phase und sicherlich sind wir vorsichtig. Wir gehen auch jetzt nicht davon aus, Herr Glober, dass die ursprüngliche Planung, die wir für 2021 hatten, dass die sich realisieren kann, umsatzmäßig. Wir gehen da auch vorsichtig dran. Also nehmen Sie jetzt ein Beispiel, um das abzuschließen. Wir gehen ja für 2020 mit unserer Prognose ungefähr 20% unserer ursprünglichen Zukunftssicht für 2020. Das ist exakt die Zahl, die mittlerweile McKinsey auch sieht, dass der Umsatz eben durch die Corona-Krise sich um 20% erhöht. Das heißt also, wir sind hier in guter Gesellschaft. Die McKinsey-Studie, die ist aus Juli, 24. Juli, zeigt, dass es so zwischen 5-10% Einbuße noch gibt in 2021. Also relativ gesehen ist das dann ein Wachstum gegenüber 2020. Und wir gehen eben vorsichtig aus, dass wir gegenüber unseren Planungen eben noch ein bisschen was abgestrichen haben, um hier auf jeden Fall sicher zu gehen. Aber das heißt also, anhand dieser Zahlen sehen Sie, dass wir auch für 2021 eben in Richtung Wachstum denken.
Okay, prima. Vielen Dank für die Ausführung. Vielleicht noch abschließend eine letzte Frage. Zumindest besteht zurzeit auch Konsens, dass die Zahlen, die wir vor der Krise gesehen haben, was die absoluten Produktionszahlen globalen betrifft, die vermutlich nicht mehr vor 2023, manche sagen sogar nach 2025 erst erreicht werden. Insofern sagt man, es gibt derzeit ungefähr 30% Überkapazitäten bei den OEMs und natürlich auch bei den Zulieferern. Müssen Sie oder haben Sie noch Bedarf, hier gegebenenfalls auch Overhead-Kosten anzupassen, Überkapazität anzupassen? Oder sind Sie im Prinzip jetzt so gut aufgestellt? Sie sagten, glaube ich, auch, dass Sie im Prinzip schon wieder fast auf Vollauslastung laufen. Vielleicht können Sie dazu noch ein Stichwort sagen. Oder ob Sie sich wirklich ab nächstem Jahr dann auch wieder voll auf Wachstum konzentrieren können oder möglicherweise doch da auch noch gegebenenfalls ein paar Optimierungsmaßnahmen auf Sie zukommen.
Herr Glober, ich muss jetzt am Anfang Sie ein ganz klein bisschen korrigieren, wenn Sie mir nicht böse sind.
Gerne.
Ich versuchte zu erklären, dass die Gesamtzahl der Fahrzeuge, die weltweit produziert werden, nicht die einzige und auch nicht die relevante Größe für uns ist, sondern wie viel wir produzieren, also wie viel Autos der gesamten Weltproduktion wir erreichen können. Und das ist eine wachsende Zahl. Warum? Weil wir etliche Autohersteller noch nicht beliefern, weil wir bei verschiedenen Ausstellern eine unterschiedliche Durchdringung mit unseren Produkten haben und weil wir weite Regionen in der Welt noch nicht in der gleichen prozentualen Durchdringung bedienen. Das heißt also, es kommt nicht auf die absolute Zahl an Autos an, sondern welchen Anteil man dann hat. Und unsere Produkte sind gleichzeitig, wie erläutert, immer mehr systemlastig, zu Deutsch teurer. So. Mhm. Und wenn die Produkte teurer werden, also man könnte jetzt höflich sagen, ein höherer Anteil an der Wertschöpfungskette, was das Gleiche bedeutet, ist klar, dass das Umsatzwachstum und Ergebniswachstum bedeutet, selbst in sinkenden Märkten. Also insofern bitte ich das ein bisschen zu differenzieren. Wenn wir vorsichtig planen, heißt das, dass wir natürlich das, was wir ursprünglich vorhatten, im nächsten Jahr an Personal zu haben, so nicht ausbauen werden. Das heißt aber nicht abbauen, sondern wir werden eben versuchen, mit dem vorhandenen Personal oder eben vielleicht nur punktuellen Ausbau mehr zu machen. Das heißt also, wir rechnen dabei nicht mit einer konstanten Personenanzahl, sondern vielleicht einem kleinen Ausbau und mit einer Erhöhung der Effizienz. Aber wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir hoffnungslos überbesetzt sind. Also davon dürfen Sie jetzt nicht ausgehen.
Prima, vielen Dank.
Gerne.
Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihre Telefontastatur. Die nächste Frage kommt von Thomas Schießle von Equitz GmbH.
Ja, schönen Dank, Thomas Schießle. Hier eine Frage an den Herrn Dr. Esser, bitte, den Finanzer im Triumvirat. Und zwar die Zielkosten oder Zielstruktur nach Verkauf der Reuterbox-Aktivitäten bezüglich der zukünftigen G&V. Wenn wir jetzt die Planung, die Sie uns präsentiert haben, als Grundlage nehmen, EBITDA-Marge 10-12%, bei 115 Millionen maximal oberer Kante des Jahresumsatzes, dann reicht das ja erstmal nicht, um die alten, um den Altbestand der Finanzverbindlichkeiten zu bedienen. Sie werden also dort mit dem Verkaufserlös sicherlich Ihre Schulden reduzieren. Wo sehen Sie eine gesunde, eine tragfähige, eine Tragfähigkeit nach vorne betrachtet, in die Zukunft, eine solche Struktur, was die Beständebilanz betrifft, beziehungsweise die G&V-Zinslast?
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Sie haben recht, wir planen mit dem Voltabox-Verkauf, so wie es Herr Fräs auch schon ausgeführt hat, die Finanzverbindlichkeiten zu reduzieren, also den Konzern zu entschulden. Und Sie haben auch recht, dass im Jahr 2020 mit den angegebenen Umsatzerlösen wir so gerade ein ausgeglichenes Ergebnis haben werden. Wir sind aber im Jahr 2020 aufgrund von Covid 20% unterhalb unserer eigenen Planung. Ab dem Jahr 2021 planen wir mit leicht ansteigenden Umsatzerlösen und ab dem Jahr 2022 gehen wir davon aus, dass wir den größten Effekt von Covid-19 schon überwunden haben. Wir werden dann in eine Situation kommen, wo wir bei etwa 17-18% EBITDA bei einem gegebenen Umsatz auskömmlich wirtschaften können, derartig, dass wir einen Cashflow positiv erreichen werden, der ausreichend dazu ist, um die Finanzverbindlichkeiten weiter zu tilgen.
Das heißt, Sie haben da einen Free Cashflow von 6 Millionen, 7 Millionen in 2019 Finanzaufwendungen. Halbieren Sie den 3 Millionen, also brauchen Sie einen Free Cashflow von 4, 5 Millionen in 2022. Ist das so der Wunsch? Die Zielvorgabe?
Ich konnte jetzt Ihre Mathematik nicht nachverfolgen, aber wir sprechen ja über ein deutliches EBITDA, wenn wir perspektivisch bei 130 bis 150 Millionen EBITDA sind, bei 18% EBITDA-Prozent ist der Operating Cashflow deutlich höher und wenn Sie dann noch den Investing Cashflow abziehen, ist dieser immer noch ausreichend, um die Finanzverbindlichkeiten sukzessiv zu tilgen.
Okay, gut.
Herr Schieße, wenn Sie dann bitte diese Zahlen können Sie im Moment nicht interpretieren, weil wir natürlich intern damit rechnen können, wie viel Geld kommt durch Voltabox rein, wie davon wollen wir zur Reduktion haben. Das heißt also, die tatsächliche Verschuldung, die Sie gerade rechnen, ist eine andere als die, die wir jetzt rechnen. Das sind aber Zahlen, die bitte hier intern bleiben. Aber zusammengefasst sind wir da wachsam, aber entspannt.
Schön, denn ich sehe ja auf der anderen Seite, wenn Sie für das laufende Jahr 2020 einen Invest von 20 Millionen angeben als Zielgröße, ist das ja ein etwas reduziertes Investitionstempo, wenn ich das zur Vergangenheit in Relation setze. Aber es fällt jetzt nicht völlig aus dem Rahmen, sprich Sie, Anführungsstrichen, arbeiten so weiter wie in der Vergangenheit, wie wir es von Ihnen kennen.
Es ist genau richtig zusammengefasst. Es wäre auch töricht, wenn wir sozusagen jetzt umschalten würden und quasi nicht für die Zukunft auch weiterhin arbeiten. Diese Firma lebt von Investitionen, von Innovationen, die in den nächsten Jahren, aber nicht im nächsten Jahr, dann in die Produktion kommen. Und wenn wir jetzt nachlassen würden, würden Sie das in wenigen Jahren, in 2, 3, 4 Jahren, würden Sie das an den Ergebnissen ablesen können. Das heißt also, wir würden jetzt nicht nur um vielleicht eine schönere Quartalszahl zu haben, um das jetzt mal deutsch zu sagen, die Melkmaschine verkaufen wollen.
Da fällt mir noch eine weitere Frage ein. Aktivierte Eigenleistungen. Bleiben Sie bei Ihrer Politik, die Projekte so stark über die Beständebilanz zu führen?
Davon ist jetzt das Wort Politik würde da nicht wirken, weil in der Rechnungslegung, die wir haben, IFRS, ist keine Wahlmöglichkeit, sondern eine Pflicht der Aktivierung und Abschreibung ist. Das ist ein bisschen anders. Hier gibt es sicherlich in der Art, wie man das macht, immer gewisse, sagen wir mal, Spielräume. Mhm. Und sehr genau die Zeile in dem ersten Quartal angucken, werden Sie sehen, dass wir da eine sehr vorsichtige Zukunftssicht gewaltet haben. Und ich möchte jetzt dem 4.9. nicht vorgreifen, aber Sie dürfen erwarten, dass das dann auch für das erste Halbjahr so gilt. Daran werden Sie sehen, dass man eben versucht, die Spielräume in der Bewertung so zu machen, dass wir da von einer sehr vorsichtigen Zukunftssicht ausgehen. Aber nochmal, das ist keine Politik, sondern das ist eine Pflicht durch die Rechnungslegungsvorschriften. Das ist anders als der HGB.
Mhm. Ja, ich wollte mit dem Wort Politik auch nur umschreiben, dass Sie ja durchaus Möglichkeiten haben, eben über Wertansätze und Zeiträume die dann zu buchenden Beträge doch zu bewegen. Aber Sie haben es mir ja gerade beschrieben, Sie wollen denn dann den Konservativismus durchaus zum Recht verhelfen.
Das ist konkret richtig. Das ist aber nicht nur Konservatismus, sondern wenn Sie eine bestimmte Zukunftssicht in 2019 eben haben, durch die Abrufe, durch die Planung der Autoindustrie, dann fehlen Ihnen die Argumente, das anders abzuschreiben oder aktivieren, wie man das halt gemacht hat. Da fehlen Ihnen die Argumente. Jetzt durch diesen Rückschlag Corona, durch die etwas, sagen wir mal, vorsichtige Zukunftssicht, haben Sie Argumente, dass Sie es eben auch anders machen, wenn Sie das vielleicht als Hinweis verstehen.
Ja, danke, schönen Dank.
Die nächste Frage kommt von Johann Entenhoven von Edison Research Group.
Hi, good afternoon. Just a few questions from my side, if I may. I read in the press release, if you look at the cockpit segment, you mentioned the first truck infotainment system. And I thought you were, well, before you were mainly focused on passenger cars.
Excuse me, the line is not very well, so you got interrupted. Can you start your question again, please?
Oh, yeah, no problem. My first question was about the cockpit segment, because you mentioned in the press release the first truck infotainment system, and I thought, well, before you were mainly focused on passenger cars, could you explain a bit more the potential in the truck segment? Second question is about the segment of external loudspeakers. I think you also on the sheet, you mentioned BMW as the first at one of the customers. I guess single source, but can you explain a bit more about the competition? Because I think this external loudspeaker segment is highly competitive. And then the last question for now is about the investments of this year. You mentioned you will spend 20 million for the full year, after only 3 in the first quarter. Is it the right assumption that the CapEx will be more second half weighted? And then the question is, where's the main focus, in which product area is the main focus of your CapEx in the second half? And can we keep the sort of the 20 million CapEx ongoing for the next couple of years, or do you see some upside over there? Thank you.
Let's start with the last question with the investment. Sorry, I had not known that there are English-speaking analysts in the phone call. Otherwise, we should have made the whole session in English. Excuse me for this.
Well, that's no problem. I can understand German, so that's fine for me.
Investment is a consequence of orders. So our investment is mainly focused on production lines for existing orders on hand. So normally, you have heard from Mr. Globa what we have announced, how many new products get launched this year, and most of the launches have to do with production lines, robotic lines, and so on. And most of the launches are within the shutdown of OEMs, so mainly in August. So yes, the main investment is then booked for the second half year. This is correct. But this is, in our case, very seldom in the past and also in the future, an investment which is just into the blue. And then we look where the customer for this investment is. In this case, it's just a mirror of the orders on hand, and we have to invest to get the product out of the door. We have hesitated to invest, as we have discussed, more in buildings, because this is something you can postpone the decision for the next year. So if we decide to build, this of course is an extraordinary investment, which will be not then comparable to previous years. And I would never prognose an investment rate on a certain million euros basis, or 20 million going forward. It has a certain mathematics to the total revenues we are planning. So if we, in the next years, what is our plan, have significant growth, so you can also see that the investment, which is not in real estate, will be proportional to the turnover we are doing. Dr. Schillmann was just a minute out. The other question was for the external loudspeaker. BMW is a customer. The numbers they are asking is increasing very much. We had just to set up a second shift in our plant just for BMW, because the numbers have increased, and we are working on other OEMs for the same. And you mentioned that is a competitive market. Please understand, automotive is competitive, and then not only external loudspeakers. And we get well with automotive customers, and products very well, so we don't feel that this is a special product where it's more competitive than others. So we get along with this, and it's like in football, you have just to be better than others. So, and then the first question, I've forgotten the first question. If you please can repeat it and go directly to Dr. Schoenemann, please.
Yeah, the good afternoon. There was about the cockpit segment, and within your press release that you are launching the first truck infotainment systems. Whereas before I thought you were mainly focused on passenger cars, or I'm misunderstanding it, but can you explain the potential in the truck segment regarding infotainment?
Well, there is a potential, a rising potential, which we, let's say, opportunistically are working on in the past and will do in the future. Our main focus will remain on, I think we made that clear in the new Paragon 2021, will be automotive, and automotive means usually passenger cars, but we this project that we had was, let's say, a kind of a coincidence, where the competitive situation was, let's call it okay-ish. This does not mean that we will fully step now into truck business, but we will especially look on the synergies that that there are, let's say, also in regard to, for example, digital assistance. Yeah, there will be also truck drivers who would like to use control their cockpits by voice and need to be focused on the streets as long as they are actively driving. And when they are not actively driving, we have technologies that allows the truck itself to know whether the driver is in the seat and can take over or not. So we will have various, search fields, where we have in all fields we have a pure focus on automotive, but there is also overlaps in trucks. Yeah. But we will not shift from passenger to truck only, if that is.
But of course it could bring additional business for Paragon as a whole.
We will not lose it by not looking at it.
Yes, there's more thought. You have seen with big. With this big tier ones that they have invested billions in autonomous driving and as well as OEMs. And I believe that the research reports are true that you will not see autonomous driving in passenger cars very broadly used worldwide within the next 10 or 15 years. It will be more automatic driven functions, but 100% autonomous driving, this will be just, between two airports or something, or a taxi cab or something, but for the normal civil use, you will wait. But the research reports say that autonomous driving is the key for the future of the truck business. If you look to the Autobahn, the highways, then you can see if this would be all autonomous driven trucks, it would be more secure and they can drive with less distance. So the existing capacities of the roads would be better used. So analysts saying that this is coming earlier, much earlier than in the passenger cars. And the need also by law is that you detect what the driver is doing and what is his health condition whilst the truck or the car is driven autonomously. And this is exactly the sensor we have that we already, this is working, that we can detect the frequency of breathing and the the frequency of the heart, the pulse, even through the closes, and exactly show what the driver is doing and what is his health condition. And this is by far better working than with, let's say, with a camera system or with radar or with what you can use in alternative. So that is the chance. We have developed this, and one of the use cases is drugs.
Okay, thank you very much.
There are currently no further questions in the queue. We have one last question from Dr. Norbert Kalivoda of Dr. Kalivoda Research GmbH.
Ja, hallo, Herr Freels und Herr Dr. Schöllmann und Dr. Esser, ich grüße Sie. Hallo. Ja, vielen Dank für die lange Präsentation und ich habe zwei Fragen, und zwar, können Sie mir sagen, die Einkaufspreise, hat sich da was geändert? Sind die vielleicht günstiger geworden im Segment Sensors, Interior oder Digital Assistance? Und die zweite Frage, das Thema Nachhaltigkeit, habe ich irgendwie im Allgemeinen den Eindruck, das ist ja für Fondsmanager sehr wichtig oder interessant. Ich glaube, das ist jetzt momentan so ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber dennoch, ich glaube, dass das wieder stärker kommt. Und welche Chancen sehen Sie da in Ihrem Unternehmen? Wie können Sie sich da positionieren? Ich glaube, dass Sie da besondere Materialien einsetzen, um so auch dem Genüge zu tun. Ja, das wären meine beiden Fragen. Danke.
Dankeschön, Herr Dr. Kalivoda. Zunächst einmal ist es so, dass man anders als die veröffentlichte Meinung, dass immer wieder Glauben macht, keine verstärkten Preisdruck der Autohersteller feststellen kann, als den, das ist die Einschränkung, die man sowieso schon führt. Insofern, das hat sich jetzt in der letzten Zeit nicht verändert. Es ist, wenn Sie den Ausdruck jetzt mit einem Lächeln sagen, der normale Wahnsinn, aber kein gesteigerter Wahnsinn. Das heißt dann halt die Herausforderung. Welche Alternative hat ein Technologieunternehmen, das sich mit Elektronik und Elektromechanik beschäftigt, große Serien abzusetzen und Erfolg zu haben, wenn sie sich dem Markt der Automobilelektronik verschließt? Ich wüsste jetzt nicht so sehr viele. Das heißt also, zu der automobilen Einsatzfall unserer Technologie, unserer Kenntnisse gibt es keine Alternative. Also lass uns das Beste draus machen. Und das haben wir in der Vergangenheit bewiesen, dass mit unserem sehr speziellen Geschäftsmodell, das sicherlich anders ist als vergleichbare Automobilzulieferer, dass man damit Erfolg hat. Das machen wir ja nun, weiß Gott, schon ein paar Tage. Und wenn sich das nicht bewährt hätte, das hätten wir schon längst gemerkt. Also der Preisdruck ist der normale. Die Herausforderung an Präzision von den Teilen, an Präzision, was Lieferungen angeht, was die Preise angeht, was die Langlebigkeit von Produkten angeht. Das ist sicherlich für uns gut, dass das so ist, weil wenn es einfach ist, dann würden es ja auch andere machen. Also insofern, es ist immer besser, wenn es eine Herausforderung ist, das trennt dann die Spreu vom Weizen, deswegen sind wir da nicht böse darauf, wenn es ein bisschen kompetitiv ist. Im Bereich der Einkaufspreise gegenüber unseren Lieferanten kann man schon feststellen, dass man schon an manchen Stellen merkt, dass eben Lieferanten Schwierigkeiten haben, ihre Produktion auszulasten und dass es deswegen vielleicht bei Preisverhandlungen etwas leichter fällt, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Also insofern ist die Verhandlungsposition nicht ungünstig, ob man das jetzt aus ethischen Gründen immer ausnutzt, ist eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass alles teurer wird, das war gar nichts. Nachhaltigkeit, Wir arbeiten gerade, es war ja eben auch die Frage nach Cockpit, wir arbeiten an intelligenten Oberflächen im Fahrzeug, die eben funktionale Zusammenhänge haben, die ihren Status ändern bei Annäherung als weitere Eingabemöglichkeit. Und genau da ist der Punkt, den Sie haben, als ob Sie bei uns in den Laboren geguckt hätten, dass man hier natürliche Materialien einfallen lässt, die eben hier heute en vogue sind, eben im Innenraum zu verwenden. Das ist das eine, wo es auch konkret gibt. Und wenn man das Thema Nachhaltigkeit erwähnt, da könnte man jetzt lange drüber reden, aber wird ja sehr oft eben immer die Elektromobilität auch herangezogen. Und Sie können sich vorstellen, dass wir eben schon vor Monaten angefangen haben, darüber nachzudenken, wenn eben das Thema Elektromobilität in Form der Voltabox nicht mehr dann zum Konzern gehören wird, heißt das ja nicht, dass wir nicht in der Elektromobilität machen. Das heißt, es müssen aber keine Batterien sein, sondern es gibt eben viele andere Konsequenzen der Elektromobilität auf Produktgebiete, in denen wir sind oder Produktgruppen, die wir sind. Das heißt also, was wir in diesem Konzept darstellen werden im Laufe der nächsten Monate, das, was Herr Dr. Schöllmann vorgestellt hat, ist auch, welche positiven Anreize haben wir durch die Elektromobilität, selbst wenn es nicht Batterien sind. Denn es gibt eben für viele Bereiche im Auto auch Auswirkungen, wenn es eben ein Elektro- oder ein Hybridfahrzeug ist. Und da werden wir eben aufzeigen, an welchen Stellen wir hier zusätzliche Leistungen erbringen können.
Gut, Dankeschön.
Gerne.
Es liegen keine weiteren Fragen vor.
Ja, dann darf ich mich bedanken. Sie haben länger ausgehalten, als das eigentlich quasi vorher geplant war. Das ist ein gutes Zeichen. Ich freue mich auch für die zahlreichen Fragen, sehr öffnenden Fragen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen an der Stelle eben ein schönes Wochenende und würde mich freuen, den einen oder anderen wieder am Telefon zu haben, wenn wir dann im September die Halbjahreszahlen sehen und dann vielleicht dann auch manches, was heute eben noch zu hinterfragen ist, eben auch dann anhand der Halbjahresergebnisse sehr konkret zeigen können. Sie verzeihen, dass wir da schon einen kleinen Wissensvorsprung haben, aber wir möchten es noch ein kleines entspannend halten. Vielen, vielen Dank, schönes Wochenende für Sie und danke für die Zeit.